grüßen euch die Gemeinden Christi. So schrieb der Heidenapostel Paulus vor fast 2000 Jahren an die Gläubigen in Rom. Christen, die ihnen diese Botschaft übers Radio bringen, sind bemüht, in eben solchen biblischen Gemeinden Christi zur Ehre ihres Herrn und zum Heile vieler zu wirken. Mein Name ist Gottfried Reichel. Ich bin Evangelist einer Gemeinde Christi. Es freut mich, dass ich jede Woche um diese Zeit über die Radiowellen zu Ihnen kommen darf, um mit Ihnen gemeinsam über Christus, sein Wort und seine Gemeinde nachzudenken. Wie wir aus dem Neuen Testament unsere Pflichten erkennen. Die Heilige Schrift ist Gottes Offenbarung an die Menschen. Er hat sie uns gegeben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit wir durch den Glauben das Leben haben. Die Apostel bezeugen, dass das Evangelium nicht unverständlich ist, und Jesus verheißt allen, die den Willen Gottes tun wollen, dass sie den göttlichen Ursprung seines Wortes erkennen werden. Es liegt also nicht am Worte Gottes, wenn so viele verschiedene sogenannte Erkenntnisse geglaubt und gepredigt werden. Es liegt vielmehr daran, dass viele einfach nicht wissen, wie die Bibel zu uns redet und auf welche Weise Gott uns unsere Pflichten in der Schrift mitteilt. Grundsätzlich gibt es nur drei Wege, aus denen wir aus der Heiligen Schrift und als Christen insbesondere aus dem Neuen Testament unsere Verpflichtungen Gott gegenüber erfahren können. Was sich nicht in eine dieser drei Rubriken einreihen lässt, ist für uns nicht bindend. Erstens, das direkte Gebot. Wir sind verpflichtet, alles zu tun, was Gott direkt, das heißt ausdrücklich, von uns verlangt. Dies ist der einfachste Weg, unsere Pflichten kennenzulernen. Als Beispiel soll folgende Schriftstelle gelten. Matthäus 22, 39. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hierzu müssen auch jene Grundsätze gerechnet werden, die zwar nicht in der Ausdrucksweise eines Gebotes gegeben wurden, aber selbst in ihrer erklärenden Form eine göttliche Forderung ausdrücken. Zum Beispiel, geben ist seliger denn nehmen. Zweitens, die notwendige Folgerung. Der Wille Gottes wird nicht nur aus direkten Geboten ersichtlich, die notwendige Folgerung offenbart ihn genauso klar. Hier ist Vorsicht geboten, denn nicht jede Folgerung ist unbedingt eine notwendige. Oft handelt es sich nur um Mutmaßungen, die für uns nicht bindend sind. Als Beispiel soll die Taufe Jesu dienen. Hier heißt es, und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Wir müssen notwendig folgern, dass Jesus zuvor in das Wasser hinuntergestiegen sein musste, denn sonst hätte er nachher nicht wieder heraufsteigen können. Eine nicht notwendige Folgerung wäre aber zum Beispiel die Behauptung, Jesus sei mit dem Gesicht nach unten getauft worden. Diese Unterscheidung zwischen notwendiger und nicht notwendiger Folgerung hat nichts mit Haarspalterei zu tun. Wird sie nämlich unterlassen, öffnen wir dem Menschengeist Tür und Tor und fallen dem Irrtum anheim. Ein weiteres Beispiel für die Lehrkraft der notwendigen Folgerung zeigt Hebräer 10, Vers 25. Dort werden die Christen ermahnt, nicht die Versammlungen zu versäumen, wie es bei etlichen zur Gewohnheit geworden ist. Daraus müssen wir notwendig folgern. Erstens, gab es Versammlungen der Gemeinde? Wie hätten sie sonst versäumt werden können? Zweitens, waren diese Versammlungen regelmäßig? Wie hätte sonst das Versäumen der Versammlungen zur Gewohnheit werden können? Die Heilige Schrift benutzt also die notwendige Folgerung, um uns den Willen Gottes zu verkündigen. Darum müssen wir uns stets bemühen, diese notwendigen Folgerungen zu ziehen und zugleich alle Spekulationen um nicht notwendige Folgerungen zu vermeiden. Drittens, das anerkannte apostolische Vorbild. Neben dem direkten Gebot und der notwendigen Folgerung zeigt uns der Herr seinen Willen auch durch das Vorbild und Beispiel der Apostel und der Urgemeinde. Was ist ein Beispiel? Wir verstehen darunter jede Handlung oder Geisteshaltung von Personen, Personengruppen oder Gemeinden des Neuen Testaments, die vernünftigerweise als beispielhaft für unsere Handlungen angesehen werden könnte. Wir stehen also vor der Möglichkeit, dass jede Handlung eines Apostels oder eines anderen Christen, die im Neuen Testament beschrieben ist, ein bindendes Beispiel für uns darstellt. Es kommt nun darauf an, zu unterscheiden, welche Handlungen für uns bindend sind und welche nicht. Welche Grundsätze müssen uns da leiten? Können Beispiele etwas lehren? In der Tat wohnt Beispielen Lehrgewalt inne. Wir müssen dies beweisen, weil viele bestreiten, dass ein Beispiel allein ausreicht, um Gottes Willen klar zu erkennen. Jeder Vater und jede Mutter aber weiß, dass Beispiele oft sehr viel mehr Lehrgewalt haben als Worte. Wie Kinder dem Beispiel ihrer Eltern in guten und bösen Dingen folgen, so verlangt die Schrift auch von den Jüngern Christi, dass sie Jesus in allen Dingen nachfolgen. Das Beispiel der Ältesten und Apostel soll nachgeahmt werden. Was ihr auch gelehrt und überkommen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Petrus ermahnt die christlichen Frauen, ihren Männern untertan zu sein, damit sie durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Man könnte noch viele Stellen der Schrift anführen, diese aber bewiesen zur Genüge, oft hat die Predigt, die man sehen kann, eine weitaus bessere Wirkung als die, die man hört. Somit kann auch den Beispielen, die wir in dem Handeln der ersten Gemeinden unter der Autorität der geisterfüllten Apostel haben, Lehrgewalt innewohnen. Was lehrt ein Beispiel? Seiner Natur nach lehrt es das, was es beispielhaft anzeigt, nicht mehr und auch nicht weniger. Zeigt ein Beispiel eine Handlung, die der Person oder Gemeinde, von der im Neuen Testament die Rede ist, freigestellt war, so ist sie auch uns heute freigestellt. Hat aber die in der Bibel erwähnte Person oder Gemeinde so gehandelt, weil es offensichtlich von Gott geboten war, so gilt dies Gebot auch uns. Hierbei muss uns unsere Überlegung helfen. Wenn aus dem Zusammenhang eines biblischen Beispieles hervorgeht, dass jene Menschen einem Gebot Gottes folgten, dann ist dieses Beispiel für uns bindend. Wenn aber ein klarer und bestimmter Grund zu einer solchen Schlussfolgerung nicht vorliegt, müssen wir logischerweise annehmen, dass es den damaligen Christen von Gott her freigestellt war, so oder anders zu handeln. Dann muss diese Freiheit aber auch heute noch gelten. Wir finden zum Beispiel in Apostelgeschichte 2,42 diesen Hinweis über die ersten Christen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Folgten diese Christen dabei einem göttlichen Gebot oder handelten sie nur aus eigenem Ermessen? Erinnern wir uns bei der Beantwortung dieser Frage an die vom alten Gesetz geforderten gottesdienstlichen Zusammenkünfte des alten Bundesvolkes Israel. Berücksichtigen wir nun, welches Opfer die meisten dieser ersten Jünger auf sich nahmen, indem sie als Pilger länger in Jerusalem blieben, als ihre Mittel ihnen eigentlich erlaubten. Bedenken wir schließlich, welche Opfer sie den Jerusalemer Christen aufbürdeten, weil diese jetzt für sie sorgen mussten, so ist die Frage entschieden. Sie handelten so nach dem Gebot Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass die Jünger Christi sich regelmäßig versammeln. Dieser Wille unseres Herrn wird durch das Beispiel der ersten Christen gezeigt. Und dieses Beispiel wird in seiner Bedeutung von ähnlichen Schriftstellen untermauert. So in Apostelgeschichte 20,7, wo berichtet wird, dass die Jünger in Troas am ersten Tage der Woche zusammenkamen, um das Abendmahl zu begehen. Nicht jede Forderung, die sich in der Schrift findet, ganz gleich auf welche der drei beschriebenen Arten sie auch gegeben ist, kann ohne weiteres auf uns heute bezogen werden. Manche Gebote und Beispiele haben eine einmalige, zeitlich und örtlich begrenzte Bedeutung. So zum Beispiel die Weisung des Paulus in 2. Timotheus 4,13: Den Mantel, den ich zu Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, sonderlich die Pergamente. Wenn wir unseren von der Schrift erleuchteten Verstand gebrauchen, so werden wir diesen Unterschied erkennen und Gott recht dienen. Wir wollen unseren Verstand nicht verachten oder uns fürchten, ihn zu gebrauchen. Mit ihm allein können wir wohl nichts über Gott erforschen. Ohne Offenbarung sind wir blind. Aber zum Erfassen eben dieser Offenbarung ist unser Verstand unerlässlich. Gott hat sich in seiner Offenbarung der menschlichen Sprache bedient. Damit gelten für seine Offenbarungen auch die Gesetzmäßigkeiten menschlicher Sprache und damit menschlichen Denkens und menschlicher Logik. Es ist die Gnade Gottes, dass er sich offenbart hat. Unsere Aufgabe ist es, diese Offenbarung zu verstehen und ihr zu folgen. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Die heutige Ansprache ist Teil einer Sendereihe zum so entscheidenden Thema »Rechte Bibelauslegung«. Die Auslegung der Heiligen Schrift fordert von jedem Christen höchste Beachtung, hängt doch von einer richtigen Erkenntnis der biblischen Wahrheit unsere Seligkeit ab. Vielleicht wird jetzt mancher Hörer angesichts der Vielzahl von sich widersprechenden Lehren, die sich sämtlich auf die Bibel berufen, resignierend seufzen: Kann man mit der Bibel nicht alles beweisen? Nun, lieber Hörer, mit der Bibel kann man nur dann alles beweisen, wenn man gröblich alle jene Grundsätze missachtet, die zum rechten Verständnis eines jeden Buches Voraussetzung sind. Gottes Weisheit hat es gefallen, sich uns in der Heiligen Schrift zu offenbaren. Er wählte die Wortmethode, ähnlich wie Lehrer Schülern durch Bücher Wissen vermitteln. Zum rechten Verständnis der Bibel ist darum Voraussetzung, dass wir nicht nur die Grundsätze rechter Auslegung kennen, sondern sie auch konsequent beherzigen. Um die Vermittlung eben dieser Grundsätze rechter Bibelauslegung geht es in der vorliegenden Sendereihe, die übrigens in einer 32-seitigen Broschüre zusammengefasst wurde. Diese hilfreiche Broschüre würde ich Ihnen gern kostenlos zusenden. Kennwort: Rechte Bibelauslegung. Postkarte genügt. Und nun meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Bis zur nächsten Sendung verbleibe ich mit herzlichen Segenswünschen. Ihr Gottfried Reichel.